Stell dir vor, du würdest nicht hier und jetzt, sondern vor 3300 Jahren in Ägypten leben. Stell dir vor, ich, also so ein kleiner Blondie, würde auf dich zukommen und dir die Frage stellen, lieber Ägypter, also das bist du, sage mir, wer macht, dass die Sonne scheint? Du würdest ziemlich verdattert gucken und dich fragen, wie man einem Ägypter eine so blöde Frage stellen kann. Stell dir vor, ich würde dich weiter fragen, wer macht, dass der Nil fließt? Wer macht, dass das Getreide wächst? Und wer macht, dass in Ägypten Ordnung ist und nicht Chaos? Dann würdest du dir denken, hey, dieser blonde Barbar hat ja wirklich keine Ahnung, wie die Welt funktioniert. Schließlich würdest du, nachdem du vielleicht mich eine Minute lang wie ein Auto angeschaut hast, irgendwann deine Fassung zurückgewinnen und mir mit feierlichem Ton verkünden, es ist der Pharao, der Sohn des Horus. Ramses ist sein Name, das heißt Ra, der Sonnengott, ist geboren. Er und nur er ist der Gott auf Erden. Durch ihn ist Ordnung und nicht Chaos. Nur durch ihn haben wir was zu essen und nur durch ihn können wir ruhig schlafen. Und natürlich nur durch ihn geht jeden Morgen die Sonne auf. Dann würdest du sagen, ihr stinkenden Barbaren habt ja nicht einmal von den logischsten Sachen eine Ahnung. Und dann würdest du dich ganz schnell davon machen, einfach aus Angst, dass solche Dummheit vielleicht ansteckend ist. So ungefähr dachte man in Ägypten vor 3300 Jahren. Alles, was du siehst, alles um dich rum, alles, was du zum Leben brauchst, ist Teil eines einzigen Systems, eines Staates. Und das Zentrum dieses Staates war der König von Ägypten. Er ist die Verbindung zwischen Göttern und Menschen. Er verkörpert ihren Willen und ihre Macht. Ägypten war ein wunderbares Land, eine wunderbare Literatur, ganz viele Kenntnisse in Mathematik, Chirurgie für euch Mediziner und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr es in die Geschichte der Medizin machen müsst oder nicht. Ich habe es mit großer Freude gemacht, auch wenn ich kein Mediziner bin. Aber Ägypten war zugleich sehr grausam. Wunderbar in dem, was es hervorgebracht hat, aber grausam zu dem, was nicht ins universale System gepasst hat. Aus diesem Land hat Gott das Volk Israel befreit. Damit hat er nicht nur ein paar Hanseln davor bewahrt, weiter Lehmziegel machen zu müssen, sondern er hat zugleich die stärkste aller Großmächte zu dieser Zeit überwunden. Ich hoffe, du kannst dir das ein bisschen vorstellen. Das Land mit den damals wohl größten und schönsten Städten, mit einem Selbstbewusstsein und einer Propaganda, dass sich ihm nichts widersetzen kann. Dieses Land muss vor dem Gott der unzivilisierten Viehzüchter einknicken. Und es geht später noch so weiter. Egal, wie groß und mächtig die Umgebung war, in der sie leben musste, egal, wie aussichtslos ihre Lage war, egal, wie nah sie ihrer absoluten Vernichtung gegenüberstanden, das Volk, mit dessen Vätern Gott einen Bund geschlossen hat, hat immer und immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Gottes Treue zu seinem Bund stärker ist. Egal, ob die Unterdrücker Ägypten, Ninive, Babylon, Rom oder Nazi-Deutschland hießen. Sie gibt es alle nicht mehr. Heute glaubt niemand mehr an Horus, an Marduk, an den römischen Kaiser oder daran, dass die Herrschaft der sogenannten germanischen Übermenschen ewigen Frieden herbeibringen wird. Aber Gottes Bund mit Israel besteht immer noch. Er ist seit Abraham mit seinen ungefähr 4200 Jahren Geschichte die längste noch gültige Abmachung, die ich kenne. Wenn du bis jetzt geglaubt hast, dass Gottes Bund mit Israel eine starre und einengende Einrichtung ist, dann bist du von mir herzlich dazu eingeladen, deine Bibel nochmal ganz von vorn zu lesen. Gottes Bund mit Israel ist eine Bewegung. geleitet von Gottes unveränderlicher Treue zu den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Alles, was Gott tut und macht, ist Teil dieses Bundes, Teil dieser Bewegung. Dass er Israel aus Ägypten befreit, jedem Einzelnen von ihnen seinen guten Willen im Gesetz klar macht und immer wieder neu, in der wohl schönsten Sprache, die die Menschheit kennt, zu ihnen redet. Ich meine damit nicht Hebräisch, ich meine damit die Art, wie Gott zu seiner Zeit immer die richtigen Worte gefunden hat, die so treffen und so ins Innerste der Menschen gehen, dass ich persönlich kein anderes Reden kenne, das so stark ist. Vielleicht wird Aline mich später umbringen, die sich sehr gut mit Literatur auskennt, aber vielleicht stimmt sie mir ja auch sehr zu. Das finde ich gut. Er lässt und ließ große Wunder geschehen und gab dem Volk ein zu der Zeit hart umkämpftes Land und das ist das Wichtigste, er bleibt besonders in den schlimmsten Krisen ganz nah und gibt das Volk Israel nicht auf. Deswegen und nur deswegen konnten in Israel solche unvergleichlichen Vertrauenssätze gesprochen werden wie: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder: Der Hüter Israels schläft nicht. Oder, und das ist ja gerade Chartplatz Nummer 1 der Taufsprüche: Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Genauso ist der Glaube, dass der Gott Israels Himmel und Erde geschaffen hat, nicht von einfach vom Himmel gefallen, sondern er war Teil der Erfahrung, die das Volk mit dem Gott einen Bund geschlossen hat, gemacht hat. Sie dachten, unser Gott ist so mächtig in seiner Treue zu uns, dass nur er und kein anderer diese Welt geschaffen haben kann. Das Handeln Gottes in seinem Bund mit Israel war so stark, dass es fast absurd war, noch irgendeiner anderen dahergekommenen Ideologie, sei sie aus Ägypten, Babylon oder Marburg, Glauben zu schenken. You know what I mean. Nicht Könige, nicht Pharaonen bestimmen, was gut oder was lebenswert ist, sondern Gott. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich selbst bin Teil dieser Bewegung geworden, als ich Jesus kennengelernt habe. Du vielleicht auch. Deswegen möchte ich, dass du heute Morgen eine Sache mitnimmst. Gottes Bund mit Israel, Gottes Treue zu seinem Volk und Gottes Liebe zu dir, ganz persönlich, das ist ein und dasselbe. Alles Reden Gottes zu seinem Volk, alle Verheißungen und alle Gebote gelten auch dir. Wenn du dich fragst, wonach du ganz konkret dein Leben orientieren sollst, dann orientiere dich daran, wie Jesus in Matthäus 23 das Gesetz Gottes zusammenfasst. Gott will von dir ganz konkret Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue. Es gibt ja mal 3 Punkte. Ich habe keine 3 Punkte. Aber wenn es 3 Punkte gibt, dann sind das meine 3 Punkte. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue. Auch du sollst keiner ach so logischen Ideologie mehr Vertrauen schenken als der Treue Gottes. Ich bin selbst in der DDR geboren und ich kann euch aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen, dass alle Ideologien, die sich noch so riesig und mächtig präsentieren und so universal eine Halbwertszeit haben, die vielleicht ungefähr die Lebensspanne eines Menschen ist, irgendwann werden die Menschen aufhören, sowas zu glauben. Aber seit mehreren tausend Jahren haben die Menschen nicht aufgehört, Gottes Treue zu glauben. Auch für dich gilt, dass kein Mensch, keine Institution und nicht einmal deine Familie das Recht hat, Urteile über dich zu sprechen, die nur deinem Gott zukommen. Alle Systeme, die Menschen manipulieren und ausnutzen, haben über dich, der du an den Gott Israels glaubst, keinen Anspruch mehr. Gott macht frei von aller pseudogöttlichen Macht, die Menschen über dich auszuüben versuchen. Wenn du in deinem Leben so spürst, dass du eher von anderen gelebt wirst, als dass du selbst lebst, wenn du wegen dem, wie du aussiehst, was du erlebt hast oder was du glaubst, dich von anderen abgeurteilt fühlst, wenn du aus einem Land kommst, in dem du als Kind Gottes oder wegen deiner Herkunft keinen Platz hast, dann darfst du dich immer fragen, ist so der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der in seiner Treue das Volk Israel aus Ägypten befreit und ihm seine Gebote gegeben hat, ist so der Gott, der in Jesus selbst auf die Welt gekommen, ans Kreuz gegangen ist und den Tod überwunden hat? Wenn du auf diese Frage ein klares Nein gefunden hast, dann darfst du vertrauen und beten, dass der Gott, der all dies getan hat, auch die Macht hat, dir in einer Art, die du verstehst und in einer Sprache, die du sprichst, seine Treue zu dir zu zeigen. Ich kann es dir nicht abnehmen, selbst in deinem normalen Leben an Gottes Treue festzuhalten. Wir können aber einen kleinen Anfang machen. Wenn du dich in einem Teil deines Lebens eher versklavt als befreit empfindest, dann können wir beten, dass du wie die vielen, vielen Menschen vor dir erlebst, dass Gott befreien kann. Du kannst einfach sitzen bleiben und still mitbeten. Gott, du Gott, der Abraham, Isaak und Jakob auf ewig treu geblieben ist bis heute. Du Gott, der Israel aus Ägypten befreit hat, das Böse dieser Welt überwunden hat und zugleich noch den Tod. Ich bitte dich dafür, dass du, wenn du schon geschenkt hast, dass der Glaube an dich bis in diese Stadt, bis in diesen Raum gekommen ist, dass du uns auch wirklich konkret schenkst, dass wir erleben können, wie du Freiheit schenkst. Ich bitte dich für alle, die sich heute und hier, wenn sie an ihr Leben denken, eher daran denken, dass sie Atemnot leiden und erstickt sind, dass du all ihnen schenkst, dass sie Freiheit finden. Ich bitte dich dafür, dass du jedem, der sich in ein System gepresst fühlt und dass er nicht reinpasst als Mensch und als Kind von dir, dass du jeden befreist. Herr, zeige deine Wunder heute und hier und führe uns hinaus in die Freiheit. Amen. Vielleicht bist du ein Theologe und stellst gern komplizierte Fragen. Vielleicht stellst du auch gern, ohne Theologe zu sein, gern komplizierte Fragen. Dann wirst du wahrscheinlich bis zu diesem Punkt noch nicht sonderlich zufrieden sein. Du wirst fragen, ja, was redet dieser blonde Heide da die ganze Zeit von Gott und nicht über Jesus? Vielleicht hast du etwas anderes zu hören bekommen als das, was ich dir heute erzählt habe. Vielleicht hat man dir besonders viel, wenn man die Geschichte von Gott und den Menschen erzählt, hat man dir dann besonders viel von der menschlichen Schuld erzählt, die so groß war. So habe ich das jedenfalls ganz häufig gehört und gelesen und immer wieder neu gehört und gelesen. Die menschliche Schuld, die so groß war, dass Gott so beleidigt war, dass er in einer Art Himmelsfahrtskommando auf die Welt gekommen ist und sich nur deswegen in den Tod stürzen musste, damit er nicht mehr so von menschlicher Schuld beleidigt ist. Das ist nicht komplett falsch, aber etwas kurz. Ich weiß nicht, wie ihr Gott in eurem Leben erfahren habt, aber Gott ist, so wie ich ihn kenne, nicht von seinem Beleidigtsein getrieben, sondern von seiner Liebe. Falls du ein Theologe bist, dann werde ich mal ganz konkret, dann sage ich dir, lies weniger Anselm von Canterbury und lies mehr Bibel. Lies weniger davon, dass Gott ein römischer Rechtsherr ist, der sein Recht bei dir ausübt, sondern lies mehr von dem Gott der Liebe, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann wirst du zwar etwas von menschlicher Schuld lesen, aber noch viel, viel mehr von Gottes Treue, die all das überwindet, was Menschen sich selbst antun. Du wirst etwas von Gottes Fluch lesen, der Menschen bis in die vierte Generation verfolgt, aber auch von Gottes Segen, der 1000 Generationen anhält. Und du wirst schließlich davon lesen, dass Gott seinen Bund von Israel aus auf alle Völker ausweiten will, dass er jedem einzelnen Menschen, so auch dir, begegnen will. Du wirst lesen, dass Gottes Liebe zu uns so groß ist, dass sie selbst seinen schlimmsten Feinden gilt. Dass er selbst das grausame Ägypten, so wie Jesaja es geweissagt hat, zu seinem Volk machen will. Du wirst lesen, dass er, wenn die Zeit reif ist, sein Königreich auf dieser Erde ausbreiten will. Er will als wahrer König, als wahrer Hirte auf die Erde kommen und mit uns sein. Dieser wahre König, Gott selbst, heißt Jesus. Kein Tyrann, sondern Bräutigam. Wie wir es heute schon gehört haben. Anders als Pharaon und Kaiser besiegt er das Böse nicht durch Waffengewalt, sondern durch die Kraft seiner Auferstehung. Anders als bei allen Machtsystemen unterwirfst du dich nicht durch äußeren Druck, sondern weil seine Liebe dich gefangen nimmt. Dass für uns als Nachfolger Jesu eine neue Zeit, nämlich die Zeit der Hochzeit, die Zeit von Gottes Königreich angebrochen ist, das ist das Einzige, was uns wirklich von dem Teil des Volkes Israel, der nicht an Jesus glaubt, unterscheidet. Wir haben deswegen kein Recht, auf sie in irgendeiner Weise herabzuschauen, sondern wir sollten dankbar sein, dass Gott jeden und jede von uns, die wir hier sitzen, zum Teil seiner Liebesbewegung gemacht hat, zum Teil seines Bundes gemacht hat. Das ist nicht selbstverständlich, denn es hat ihn zusätzlich dazu, dass er seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat, noch viel gekostet. Die erste Bibel der Christen, die Bibel der ersten Christen, war nicht auf Hebräisch, sondern auf Griechisch. Das ist für die Juden die Sprache derer, die, als sie Jerusalem erobert haben, ein Schwein im Tempel geopfert haben, die Elefanten auf Juden losjagten und die ihre eigenen Neugeborenen aussetzten, wenn sie nicht wollten, dass sie weiterleben, und die Sklaven und gesellschaftlich Niedrigstehende sexuell ausbeuteten. Für Juden war das wohl die dreckigste aller Sprachen. Gott hat in seiner Liebe zu dieser Welt zugelassen, dass alles über Jesus in den ersten Jahren auf dieser Sprache berichtet wurde. Für Juden, die dem Bund Gottes treu bleiben wollten, wurde es so fast unüberwindbar schwer, dieser Bewegung zu folgen. Gott hat das alles in Kauf genommen. Er hat in Kauf genommen, dass die, denen alle seine Verheißungen galten, eine große Hürde gestellt bekommen, die Erfüllung dieser Verheißung auch wirklich zu erleben. Erst seit circa 100 Jahren spricht Jesus Hebräisch wieder. Erst seit 100 Jahren sind die Evangelien und das Neue Testament auf Hebräisch übersetzt. Davor nicht. In dieser Bewegung zur Welt hin ist es unsere Aufgabe, Gott darin zu folgen, allen Völkern und selbst unseren Feinden davon zu erzählen, dass Gottes Reich in Jesus angebrochen ist. Alle sollen zu dieser Hochzeit eingeladen werden. Wenn du mir das alles nicht glaubst oder findest, dass ich dogmatisch irgendwo falsch liege, dann empfehle ich dir einfach, dass du Matthäus 28 liest. Für alle anderen, um den Bund, den Gott in Jesus mit uns allen geschlossen hat, gerecht zu werden, möchte ich jetzt ein sehr, sehr, sehr bekanntes Gebet sprechen. Und wenn du magst, kannst du still mitbeten, damit die Worte in dein Innerstes rutschen können. Betonung liegt darauf, still beten. Es soll in euer Herz kommen. Ich bitte euch aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf Erden geschehen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit bis in alle Ewigkeit. Amen.